Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Durch seine Gnade dürfen wir heute Morgen die wahre Anbetung betrachten nach Johannes 4. Johannes Kapitel 4, die Verse 23 und 24. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Zunächst ist es äußerst wichtig, wahre Anbetung erwächst grundsätzlich aus dem Wort Gottes und damit zugleich aus dem Geist Gottes, der doch das Wort Gottes inspiriert hat. Darum ist es auch eindeutig, dass biblische Anbetung nicht soll oder darf, sondern ausdrücklich geschehen muss in diesem Geist und in dieser Wahrheit. Aus lauter Gnade dürfen die Gläubigen, die aus seinem göttlichen Geist wiedergeboren wurden und von Gottes Geist geleitet werden, es doch mit dem lebendigen und unermesslich gewaltigen Gott zu tun haben. Der Herr möge uns immer wieder neu diese Gnade schenken, dass wir darüber wirklich staunen können, dass dieser unbeschreibliche Herrscher, diese höchste Majestät, es mit uns, den Staubgeborenen, zu tun haben will und in seiner großen Barmherzigkeit, seiner grundlosen Barmherzigkeit in dem Herrn Jesus Christus es tatsächlich auch mit uns zu tun hat. Und das wird und will uns dann zur wahren Anbetung führen. Er ist doch unser eigentliches Ziel, nicht unsere menschlichen Bedürfnisse und Wünsche. So ist Anbetung ganz natürlich die Antwort auf die großen Taten Gottes. Ja, dieser gewaltige, allgewaltige will das so haben. Er lässt sich unser Lob sogar gefallen. Der lässt sich dein und mein Lob gefallen, dieser Allgewaltige. Gott allein sollte darum der Gegenstand unserer Anbetung sein. Und das in Wort und Werk als wesenhafte Lebenshaltung in unserem Alltag, die Gottes Ehre sucht. Gottes Wort fordert uns auf, den Vater anzubeten. So sagt der Herr Jesus Christus in Lukas 11, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir sollen den Vater anbeten, weil er ist, was er ist. Weil er ist, was er ist. So kommt das auch im Psalm 103 zum Ausdruck, lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Heiliger Vater, so spricht er ihm der Herr Jesus Christus in seinem hohen priesterlichen Gebet in Johannes Kapitel 17 an. Der himmlische Vater liebt Gerechtigkeit und hasst Gesetzlosigkeit. Nirgendwo zeigt sich die Heiligkeit des Vaters deutlicher als am Kreuz von Golgatha, wo er seinen geliebten Sohn in der Gerichtsstunde verließ, der unsere Sünden trug und sein ganzes göttliches Gericht gegen ihn als unseren Stellvertreter richtete. Und so bezeugt der Herr Jesus Christus auch den allgewaltigen Gott als den gerechten Vater, Johannes 17, 25. Das heißt, was Gott tut, das tut er auf der Grundlage einer vollkommenen Gerechtigkeit, wie Gottes Wort das in Psalm 119 137 uns das wahrhaftig erkennen lassen will: Gerecht bist du, o Herr, und deine Ordnungen sind richtig. Sein vollkommenes Tun ist das unveränderte Wesen Gottes. In Epheser lesen wir von dem Vater der Herrlichkeit. Unter der Herrlichkeit ist die offenbar gemachte Majestät und Vorzüglichkeit zu verstehen. Die offenbar gemachte Majestät durch Jesus Christus. Im Wesen seines Sohnes hat er sie uns offenbart und sie für uns in der Heiligen Schrift niedergelegt. Jakobus schreibt darüber, Kapitel 1, 17, von dem Vater der Lichter, den wir anbeten sollen, anbeten dürfen. Licht ist ja etwas, das offenbar macht. Alle Dinge, heißt es, sind bloß und aufgedeckt vor ihm, vor seinem Angesicht. Und dann heißt das so wunderbar, darüber kann man immer wieder nur staunen, dass der Vater so bezeichnet wird. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. 2. Korinther 1, Vers 3. Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Als Vater der Erbarmungen kennt er alle unsere Schwächen, unsere Ängste, unsere Fehler und alles Versagen seines Volkes und weiß, dass es unablässig seine zurechtbringende und wiederherstellende Gnade braucht. Und deshalb ist es so wunderbar zu lesen im Psalm 107, für die Erlösten, seine Gnade währt ewig. Die Gnade des Vaters in Jesus Christus. In Epheser 4, Vers 6 wird der Vater dann bezeichnet als der Vater aller. Das bedeutet nicht, dass Gott der Vater der gesamten Menschheit ist und dass alle Menschen seine Kinder sind. Die sogenannte universelle Vaterschaft Gottes und Bruderschaft des Menschen, wie es dann manchmal heißt, hat keinerlei Grundlage in Gottes Wort. Gemeint ist vielmehr hier, dass alle wiedergeborenen Gläubigen einen Vater haben, der über allen, durch alle und in euch allen ist. Im gleichen Kapitel heißt es dann in Vers 4, ein Leib und ein Geist. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Es steckt also Gottes wirksame Berufung dahinter. So konnte musste der Herr Jesus Christus zu den Juden seiner Zeit in Johannes 8, 43, 44 ganz deutlich sagen, zu den Juden: Warum versteht ihr meine Rede nicht? Warum? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. An vielen Stellen in der Schrift wird bezeugt, dass der Vater zugleich auch der Vater, unser Vater, zugleich auch der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Er ist nicht nur der Vater der ganzen Familie der Erlösten, sondern er ist der Vater des einen, dessen kostbares Blut solche Familienbindungen erst ermöglicht hat, dass wir Kinder Gottes heißen, dass wir auch Kinder Gottes sind durch ihn. Christus ist der eingeborene Sohn des Vaters, wie die Schrift bezeugt. Das bedeutet wörtlich, er ist einzigartig. Von Ewigkeit her war er der Sohn Gottes, dem Vater und dem Heiligen Geist in jeder Beziehung gleichgestellt. Anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, heißt es in 1. Timotheus 3, Vers 16. Und wir, die Erlösten, haben das unglaubliche Vorrecht, Gott mit demselben Namen ansprechen zu können und zu dürfen, wie sein Sohn während seiner Zeit hier auf der Erde. Johannes 20, 17 bezeugt die Worte unseres Herrn. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auch zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Das sind die Worte des Auferstandenen. Wir lesen in Johannes 3, 16 das bekannte Wort, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat. Das heißt, in dieser Weise geliebt hat oder so geliebt hat. Sehr steht da nicht. So geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Er hat uns also geliebt, dieser Vater, in seiner unermesslichen Größe. Das ist so erstaunenswert. Und der Herr schenke immer wieder neu, dass wir täglich darüber noch staunen können, dass das keine Selbstverständlichkeit für uns wird. Wir sollen den Vater dafür anbeten, dass er das getan hat, dass er uns seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Warum er seine göttliche Liebe auf uns gerichtet hat, ist ein Geheimnis, das wir nie ergründen können. Doch darf diese herrliche Wahrheit unsere wesenhafte Freude sein und bleiben. Gottes Liebe wird in der Schrift bezeugt als ewig, als geoffenbart, als geschenkt, als geglaubt und als vollendet. Und nichts, sagt die Schrift, kann uns die Erlösten von dieser Liebe trennen. Römer 8, die Verse 38 und 39. Der Vater hat uns das unaussprechliche Geschenk seines geliebten Sohnes gemacht. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Wozu? Als Retter der Welt. 1. Johannes 4, Vers 14. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wie wir wissen, die Schrift bezeugt es, der Vater zieht zum Sohn. Und der Herr Jesus selbst sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Damit bezeugt Gottes Wort eindeutig, dass der Mensch in seiner totalen Verderbtheit keinen freien Willen besitzt und nicht glauben kann, ohne dass der Vater ihn dazu befähigt, ihm das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und so heißt es auch, was so anbetungswürdig ist und bleibt. Er, der Vater, hat uns in Christus erwählt. Was folgt daraus? Epheser 1, Vers 3 und 4 steht: Gepriesen sei Gott, der Vater, wie er uns in ihm, in Christus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Bevor die Welt durch sein Schöpferwort geschaffen wurde, war der Gläubige zuvor bestimmt und erwählt worden in Christus. Diese alles übersteigende Tatsache wäre unglaubwürdig, wenn Gott uns dies nicht selbst in seinem Wort durch seinen Heiligen Geist unmissverständlich offenbart hätte. Und so darf es denn auch im Kolosserbrief so wunderbar heißen, er hat uns durch seine Gnade errettet. Und dann kommt wieder dieses Verständliche und Natürliche im Grunde genommen, was wir oft leider viel zu wenig tun, dem Vater danksagend. Er hat euch, hat uns und dich fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht und hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, was kommt jetzt, und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dieser Satz war mir in vielen Jahren immer eine große Hilfe in meiner Erbärmlichkeit, in meiner Schwachheit. Ich bin bereits ein Versetzter durch Jesus Christus oder durch Gott in seiner Gnade in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Welch eine unbeschreiblich wunderbare Umwandlung hat Gott im Leben eines jeden Wiedergeborenen vollbracht. Er rettet durch die unermesslich große Gnade Gottes. Und dann heißt es weiter im Epheserbrief, er hat uns gesegnet. Er hat uns gesegnet. Das ist ein Wort, das wir uns immer wieder neu merken sollten. Epheser 1,3 steht es. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das muss fest verankert sein in unserem Herzen. Wir sind Gesegnete in Christus. Mit jedem geistlichen Segen. Wir sind es. Auch wenn wir das oft nicht fühlen. Wir sollten daran festhalten und dem Herrn dafür danken und ihn anbeten. Unser himmlischer Vater ist der Gott aller unzählbaren Segnungen. Er hat uns ja zu seinen Kindern gemacht. Seht, heißt es in der Schrift, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestellt sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wie wunderbar ist es zu wissen, dass wir, die wir einst Gottes Feinde waren, jetzt als Versöhnte durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes das unaussprechliche Vorrecht haben, diesen allgewaltigen Herrscher anzusprechen mit den Worten, nennen zu dürfen mit den Worten, mit welchen Worten? Aber, Vater. Er hat es uns ermöglicht, ihn anzubeten. Er sucht und schätzt die Anbetung seiner Kinder. Dafür, so heißt es im Hebräerbrief, wurde uns ein neuer und lebendiger Weg gegeben, über den jeder Gläubige durch den Glauben an das vollkommene Erlösungswerk des Herrn Jesu Christi in das Allerheiligste eintreten darf. Das heißt, in die Gegenwart Gottes. In seiner heiligen Gegenwart darf er nun vor ihm niederfallen und ihn als Vater anbeten, um so den Willen des Vaters in unserer Erlösung und Wiedergeburt zu erfüllen. Wir sollen den Vater anbeten, fordert die Schrift auf. Aber sie fordert uns auch, zweitens, wir sollen den Sohn anbeten. Dem heißt es, Offenbarung 5, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Damit, heißt es an anderer Stelle, Philipper, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jede Person der Gottheit besitzt volle Göttlichkeit und eine eigenständige, ewige Persönlichkeit. Der Jesus Christus selbst beansprucht dieselbe Ehre wie der Vater, wenn er sagt in Johannes 5, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Der Herr bewahre uns vor dieser Einseitigkeit. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Wir sollen also den Sohn anbeten für das, was er ist. Was er ist. Er ist der Sohn des Höchsten, Sohn Gottes. Als solcher ist er dem Vater aber gleichgestellt. Gleichgestellt als Sohn. Im Anfang heißt es, war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das ist das wunderbare Zeugnis über den Herrn Jesus Christus am Anfang des Johannesevangeliums, Kapitel 1. Und erstaunlich, Hebräer 1, Vers 8, die Stelle müsste man sich auch ein wenig einprägen, Hebräer Kapitel 1, Vers 8, spricht der Vater zu dem Sohn als zu Gott. Der Vater spricht zu dem Sohn als zu Gott, dort heißt es, dein Thron, o Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Und dieser Herr Jesus Christus ist der Schöpfer aller Dinge. So wird es uns, diese Herrlichkeit seines Sohnes, wird uns in Kolosser 1, in den Versen 15 und 17 folgendermaßen bezeugt. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Als Gott hatte Herr Jesus Christus das ganze Universum zu seiner Verherrlichung geschaffen. Und er erhält es auch durch das Wort seiner Kraft. Hebräer 1, Vers 3. Und er, dieser Herr Jesus Christus allein, offenbart den Vater. Als der Mensch gewordene Gott bezeugt er uns in Johannes 1,18, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Darum bedeutet Christus zu kennen, den Vater zu kennen. Das kommt so überwältigend auch im Gespräch zwischen dem Herrn Jesus und Philippus in Johannes 14 zum Ausdruck. Da sagt er, Jesus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Ich im Vater und der Vater in mir ist. Bei dieser unaussprechlich großen Tat Gottes, die er an uns getan hat durch seinen Sohn, sollen wir den Sohn anbeten für das, was er getan hat. Seine unaussprechlich wunderbare Menschwerdung, wie das in 1. Timotheus zusammengefasst ist, wo es heißt, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, das sind wir, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Wir wissen ja, was die Schrift bezeugt. Empfangen wurde dieser Herr, wir haben es eben gelesen. Empfangen vom Heiligen Geist, geboren von einer Jungfrau, wurde der allmächtige Schöpfer das Kind in der Krippe von Bethlehem. Kein Wunder, dass bei seiner Geburt die Engelscharen gesungen haben, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Als Mensch gewordener Gott, hat er durch sein Sündopfer am Kreuz von Golgatha stellvertretend für uns, die Sünder, unser verdientes Gericht erduldet und uns durch den Glauben an sein Blut, uns aus Gnaden, die allein gültige Gerechtigkeit bei Gott erworben. Und damit die Versöhnung mit dem Heiligen Gott der Sünde nicht ungestraft lassen kann. So bleibt nur erneut zu betonen für uns Anbetung, Lob, Ehre und Preis an unserem Erlöser, dem Herrn Jesus Christus und Gott dem Vater, der ihn aus lauter Barmherzigkeit zu uns gesandt hat. Warum? Dass wir durch ihn leben sollen. Durch ihn leben sollen. Für sein heiliges Leben des vollkommenen Gehorsams, durch das er den Vater auf der Erde verherrlichte. Und so konnte der Jesus Christus in seinem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, sagen zu dem Vater, Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Das Zeugnis des himmlischen Vaters lautet demnach in Matthäus: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dieser Herr Jesus Christus, als unser Herr und Heiland, ist auch das Licht der Welt. Und so konnte er von sich sagen: Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Bei unserem Erlöser kommt im Gegensatz zu uns, kommt in seiner Person die wesenhafte, sündlose Menschlichkeit und zugleich auch seine wesenhafte Gottheit zum vollkommenen Ausdruck und damit die Herrlichkeit Gottes. Wir dürfen und können immer wieder den Herrn Jesus Christus anbeten für sein freiwilliges, stellvertretendes Sühnopfer. Unser Erlöser bezeugt es mit den Worten in Markus 10, 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir kennen die Stelle auch, aber wir müssen sie wieder uns neu deutlich machen werden durch die Kraft seines Geistes, wie es in Philipper 2 heißt. Da kommt diese Gesinnung des Herrn Jesus Christus so ehrerbietend und anbetungswürdig zum Ausdruck. Da heißt es: Als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, sondern gleich Gott zu sein, entäußerte er sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Durch dieses eine Opfer das er Gott darbrachte, hat er ein für alle Mal alle Forderungen eines heiligen Gottes gegenüber dem glaubenden Sünder erfüllt. Haben wir es recht gehört? Alle Forderungen eines heiligen Gottes, der von uns, Gott verlangt eins von uns, und das ist Gerechtigkeit. Und die haben wir nicht. Die haben wir nur in ihm, der uns ja vor Weisheit gemacht worden ist, zur Gerechtigkeit, sagt der Korintherbrief, zur Heiligung und zur Erlösung. Alles haben wir in ihm. So ist das stellvertretende Opfer Jesu Christi die eigentliche Grundlage für alle Segnungen, mit denen der Wiedergeborene gesegnet ist. Und so dürfen wir diesen Herrn Jesus Christus auch anbeten für seine herrliche Auferstehung und Himmelfahrt. Die unbeschreibliche Erhabenheit des Herrn Jesus Christus wird uns in Hebräer 1 so wunderbar bezeugt. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das ist der Platz seiner Macht, seiner Autorität und auch seiner Ehre. So konnte der erhöhte Herr so überwältigend und triumphierend von sich in Offenbarung 1 bezeugen: Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Wie herrlich. Seine erwählten Jünger konnten das wunderbare Wort von Jesus hören in Johannes 14, 19. Weil ich lebe in Ewigkeit, sollt auch ihr leben, du und ich. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben, du und ich. Und so sollen wir den Sohn Gottes anbeten für das, was er tut. Nach seinem vollkommenen Erlösungswerk und seiner Auferstehung thront er nun, wie wir gehört und gelesen haben, für die von ihm Erkauften zu Rechten des Vaters, als Beistand, als Fürsprecher, als großer hoher Priester. Denn ein solcher hoher Priester tut und tat uns Not, steht in Hebräer, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgeordnet, abgesondert und höher als die Himmel ist. Wir wissen ja, dass es nur einen Mittler gibt zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Jesus Christus, wird uns bezeugt. Nur einen Mittler. Ganz wichtig. Nur den einen Weg. Er ist der einzige Weg zu Gott. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Sagt er sehr eindeutig. Entgegen allen Strömungen unserer Zeit, wo uns verkündet wird, es gibt viele Heilswege. Nein, es gibt nur den einen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das werden wir vielleicht in Zukunft noch öfter behaupten müssen in unserer Umgebung. Und als Haupt ist er auch zugleich Haupt der Gemeinde. Wir sind seine Gemeinde, wir sind sein Leib. Ja, wir sind an seinem Leib sind wir mit ihm so vereint, wie das so wunderbar zum Ausdruck kommt, wie der Herr sagt, die Rebe und Weinstock. So organisch mit ihm, so ähnlich mit ihm verbunden. Und wo immer sich Gläubige versammeln, in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen, nach seiner Verheißung. So ist er auch der Gastgeber bei der Mahlfeier für seine Erkauften, indem er sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Wie also auf seinen Erlösungstod zurückblicken. Das ist Anbetung. Die wahrhaft Gläubigen können bei allem, was dieser verherrlichte Christus für die Seinen getan hat und tut, nur anbeten und in Ehrfurcht stammeln, wie aus dem wunderbaren Lied, wunderbarer König, Herrscher von uns allen, lass dir unser Lob gefallen. Ich muss oft staunen, dass ich ihn loben darf, diesen ganz gewaltigen, ich staub. Lass dir unser Lob gefallen. Und nach dem Zeugnis von Gottes untrüglichem Wort wird dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wird, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Das war die Botschaft der Engel in Apostelgeschichte. Und schon vor seinem stellvertretenden Sühnopfer am Kreuz hat er den Seinen verheißen. Was hat er ihnen denn verheißen? Ich gehe hin, um euch, um dir und mir eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, und so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und von dieser persönlichen Wiederkunft des Herrn wird in 1. Thessalonicher bezeugt, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Das ist auch heute Morgen unser besonderer Trost. Wir haben jetzt von der Anbetung des Vaters und des Sohnes etwas sagen dürfen. Jetzt kommen wir zu einem Kapitel, das anders aussieht. Wir werden nirgendwo in der Schrift gelehrt, den Heiligen Geist anzubeten. Wir sollen im Geist beten. Das heißt, durch den Geist geleitet. Doch wir sollen nicht zu dem Geist beten. Unsere Anbetung soll im Geist sein. Gottes Wort bezeugt nirgends, dass wir sie dem Heiligen Geist darbringen sollten. Ohne Leitung des Heiligen Geistes können wir weder so beten, wie wir sollten, und somit auch nicht recht anbeten. Nach dem eindeutigen Zeugnis der Schrift nimmt der Heilige Geist Wohnung in dem Gläubigen, Epheser 1. Den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Der Geist aus Gott ist darum nicht außerhalb von Gläubigen, wie das bei manchen Liedern, die den Heiligen Geist auffordern, hereinzukommen, wirklich völlig unbiblisch ist. Der Auftrag des Heiligen Geistes ist doch, im gegenwärtigen Zeitalter die Wiedergeborenen immer wieder den Herrn Jesus groß zu machen, ihn dazu und dazu auch wirklich zu befähigen, das wirklich auch auszuleben, darf für uns Gläubige das große Vorrecht und die wahre Freude sein, den himmlischen Vater und seinen Sohn, unseren Heiland, in der ungetrübten Kraft des Heiligen Geistes anzubeten. In der ungetrübten Kraft des Heiligen Geistes anzubeten. Zusammenfassend über die wahre Anbetung ist zu sagen, die Anbetung Gottes ist nach Gottes Willen für uns Menschen bestimmt. Zum anderen, die Anbetung Gottes sollte unsere Antwort auf die großen Taten Gottes, als Antwort auf die großen Taten Gottes wirklich geschehen. Und drittens, die Anbetung Gottes sollte unseren Alltag in Wort und Tat bestimmen, um ihn zu verherrlichen. Und diese wahre Anbetung des Vaters und des Sohnes im Geist und in der Wahrheit muss durch die Wirksamkeit des Wortes Gottes geschehen, unabhängig von unseren wechselnden Gefühlen, die trügerisch sein können. Denn, so sagt die Schrift, die Kraft des Wortes ist lebendig und wirksam. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Die großen Taten Gottes, von der wir heute durch seine Gnade hören durften, die großen Taten Gottes wird uns durch Gottes Geist verdeutlicht, so dass wir mit dem Psalmisten beten können, denn du hast mich erfreut, o Herr, durch dein Tun, und ich juble über die Werke deiner Hände. Herr, deine Werke sind so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Er ist mein Fels, und kein Unrecht ist an ihm. Diese Anbetung sollte in unserer täglichen Stille vor seinem göttlichen Angesicht geschehen, indem ich ihn preise als den, der da ist und der da war und der da kommt, den Allmächtigen. Und ihm danken, dass ich durch den Herrn Jesus Christus als Erlöser sein Werk sein darf, dass er mir den rettenden Glauben an seinen Sohn und sein Heiland aus Gnaden geschenkt hat. Er hat mich gesehen von Ewigkeit her. In Christus hat er mich auserwählt vor Grundlegung der Welt. Zum Lob, heißt es im Epheserbrief, wozu? Zum Lob seiner Herrlichkeit, seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wir sind Begnadigte in und durch den Geliebten. Und wahre Anbetung, noch zum Schluss, geschieht auch da, wo der ganze Ratschluss Gottes bibelgetreu verkündet wird. So wird dir und mir die vollkommene Anbetung in Offenbarung 5 von denen bezeugt, die mit seinem Blut erkauft wurden. Da heißt es, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.